This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain, cryptocurrency.
The tech scene is awesome.
Trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Willkommen zur März-Folge des Hype-Instituts-Podcasts des Mediale Bayerns. Christian, was macht der Hype?
Der Hype wurde seit Januar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen und hat manipulierte Bilder von sich veröffentlicht und soll Ostern wieder zu sehen sein. Ich glaube, das ist der Stand des Hypes, zumindest wie ich ihn im letzten Monat wahrgenommen habe, wo ich tief, also hier in Deutschlands führendem Royal-Podcast, der wir, glaube ich sind, tief in das Thema eingestiegen bin, auf jeden Fall. Weißt du, wovon ich rede?
Mit Abstand für uns der Royal Podcast. Ja, ich weiß, wovon du redest, aber für all die Leute, die natürlich jetzt auch vielleicht seit Januar nicht mehr gesehen wurden, fass doch mal kurz die Thematik zusammen.
Ja, es geht gerne. Es geht natürlich um Kate Middleton, die Prinzessin von Wales, glaube ich, ist. Ich glaube, das ist ihr Titel. Also die Frau von Prinz William, dem britischen Thronfolger. Das ist eine Verschwörungstheorie, die, glaube ich, ungefähr so seit Januar durch das Internet geistert, einfach schon seit einer Krankenhauseinweisung, glaube ich, im Januar nicht mehr gesehen wurde. Was natürlich zu allerlei Spekulationen und wurde sie entführt, ist sie tot, möchte sie die Familie verlassen, lassen sie sich scheiden, etc. geführt hat. Und man kennt ja die sehr enge Beziehung der britischen Medien, besonders der Yellow Press, mit dem Königshaus. Wo also klar ist, wenn über sowas schon auch in der Sun und sowas spekuliert wird, dann bedeutet das, dass das irgendwie nicht genug Gegenleistung aus dem Königshaus hinterhergeschossen wurde, was dann auch diese Verschwörungstheorie natürlich wieder befeuert hat, im Sinne von, steht die Familie nicht mehr hinter Kate, was auch immer. Gar nicht der relevante Teil, der viel relevantere Teil für diesen Podcast ist, glaube ich, dass dann ein Bild veröffentlicht wurde, vor 2 Wochen, glaube ich, dass Kate Middleton im Kreise ihrer Kinder zeigen sollte und das relativ offensichtlich nicht nur manipuliert war, sondern meines Erachtens auch von AI generiert wurde. Also es hat so ein paar dieser klassischen Sachen gegeben. Also eines dieser Kinder hat zum Beispiel keinen Daumen. Das andere Kind hat sehr merkwürdig verdrehte Finger, die eigentlich so keinen Sinn machen. Die Haare von Kate auf dem Foto sehen aus wie so eine zusammenhängende Masse stellenweise. Also genau diese Telltale Signs, die man irgendwie eigentlich fast schon gar nicht mehr so stark, weil die generative KI da besser geworden ist, aber so in diesen KI-Bildern so ein bisschen so als die Telltale Signs, dass es KI-generiert sein könnte. So immer sieht, achtet auf die Haare, achtet auf die Finger, so, das kennt man irgendwie. Und was natürlich diese Verschwörungstheorien noch viel, viel mehr angestachelt hat, was dann Kate dazu veranlasst hat, auf Twitter bekannt zu geben, dass es wäre ihr Fehler gewesen und sie hätte, wie viele Hobbyfotografen würde auch sie ab und zu mit Bildbearbeitung experimentieren und hätte dabei Fehler gemacht, was natürlich absurd ist, weil die sich nicht mehr die Schuhe selber zusammenbinden muss. Natürlich wird die Prinzessin von Wales nicht ihre eigenen Pressebilder bearbeiten. Das halte ich für komplett absurd und kann mir jetzt gerne ein richtiger Royal Insider sagen, dass es vielleicht doch so ist. Nichtsdestotrotz war das Bild KI manipuliert, was dann auch dazu geführt hat, dass viele Presseagenturen, die es zuerst verteilt hatten, dieses Bild dann wieder zurückgezogen haben und eine sogenannte Kill Notice rausgeschickt haben. Also eine Nachricht über Nachrichtenticker, hey, dieses Bild bitte nicht mehr verwenden wegen Manipulationsverdacht. Und abgesehen davon, dass ich seitdem jetzt natürlich super tief involviert bin, dass ich wissen will, wie es Kate geht, fand ich das schon spannend, dass offensichtlich, also 2 Sachen fand ich daran eigentlich spannend. Also zum einen, dass offensichtlich diese generative Funktion entweder dann in dem Programm drin ist, das im Königshaus in der Pressestelle genutzt wurde, ohne dass die Leute ernsthaft sich damit beschäftigt hatten, weil das wäre relativ offensichtlich, hätte jedem, der sich dieses Foto einmal nüchtern anguckt, auffallen können, dass es manipuliert ist. Und der zweite Punkt ist, dass so eine Selbstbeobachtung so ein bisschen was diesen Umgang mit solchen Inhalten angeht. Ich hatte, als ich von dieser Geschichte Wind bekommen habe, zuerst nur einen Ausschnitt des Fotos gesehen, wo nur Kates Kopf zu sehen war und daneben die Köpfe ihrer Kinder und gar nicht der Rest mit den Händen und Fingern und so weiter, wo es nicht ganz so offensichtlich ist, dass es manipuliert ist. Und ich habe mir das angeguckt und ich hatte so ein Vibe, dass okay, das sieht irgendwie komisch aus, das ist das KI-generiert, aber dann sofort gefolgt von dem Gedanken, nee, Quatsch, das kann ja nicht KI-generiert sein, so, warum würden die ein KI-generiertes Bild veröffentlichen, das macht überhaupt keinen Sinn. Was ich so ein bisschen interessant fand als Beobachtung, wie stark dieser Impuls doch irgendwie ist, solchen Inhalten dann irgendwie zu glauben. Und man sagt, hey, das kann ja nicht manipuliert sein, so, obwohl es ganz offensichtlich manipuliert ist. Diese Tendenz, das dann trotzdem irgendwie zu glauben und trotzdem irgendwie das anderen nicht unterstellen zu wollen, dass es generiert ist, was ich ganz interessant finde, so als unter diesem Nutzungsaspekt, wie, was ist eigentlich passiert, wenn viel, viel mehr Bilder auch von Prominenten in Zukunft manipuliert sind und wie wir selber damit umgehen, auch die wir uns jetzt irgendwie für aufgeklärte MediennutzerInnen halten.
Ich muss ja sagen, dass alles, was ich über diese Story bisher gelernt habe, definitiv gegen meinen Willen war. Ich fände es eher interessant ist, ne, du hast hier eine Story oder du hast hier oder eine gewisse Lücke, wo einfach Unklarheit und Unsicherheit da ist und wie sehr die Leute anfangen, das mit eigenen sehr absurden und wilden Theorien zu füllen und inwiefern das so, also wie so Verschwörungstheorien teilweise so Gossip geworden sind an der Stelle. Das finde ich halt eher interessant. Also jetzt unabhängig von dem Bild selber, weil auch in das Bild kann man viel reinlesen. Ich bin eher der Meinung, dass A, sehr wahrscheinlich absolut irrelevant und es gibt eine absolut langweilige und uninteressante Erklärung und vielleicht photoshoppt sie wirklich selber und hat den Klonstempel falsch verwendet. Vielleicht war es tatsächlich KI generiert. Ich finde es eher interessant, dass die Tendenz so da ist, so, ne, dieser schnelle Reflex da an eine Verschwörung zu glauben und an.
Wobei ich da ja dann behaupten würde, ich sehe das total, dieses, hey, wir haben irgendwie zwei Informationspunkte, nämlich irgendwie der Informationspunkt, es gibt hier eigentlich die Thronfolgerin, die war oft in den Medien und jetzt ist sie eine längere Zeit nicht in den Medien, das sind irgendwie zwei Fakten und dann dazwischen, wir wissen nicht, wie diese beiden Fakten in Zusammenhang stehen und ja, dann denkt man sich halt die Verbindung aus und so entstehen Verschwörungstheorien. Ich glaube allerdings jetzt eher, das ist jetzt nicht wirklich eine neue Entwicklung ist, ich glaube neu ist nur, dass wir es Verschwörungstheorie nennen würden, wie du schon gesagt hast, das ist halt einfach, keine Ahnung, was die Yellow Press irgendwie seit 60 Jahren macht. Ich glaube, das hat man früher vielleicht nicht unbedingt Verschwörungstheorien genannt.
Ja, fair.
Obwohl fair. Es ja irgendwie, oder? Also, weil es ja, also, dieses Denkmuster, das ist ja auch viel beschrieben worden, verschiedentlich auch, wenn wir wirklich über im Rahmen von QAnon oder Trump oder so diese ganzen Verschwörungstheorien in Anführungszeichen, wo ja auch viele Medien inzwischen ja auch nur noch über Verschwörungserzählungen oder so, also das schon so ein bisschen einordnen, weil das eben die meisten ja offen gar nicht Verschwörungstheorien sind, sondern halt oft auch einfach Bullshit oder Gossip oder sonst was. Klar, verstehe, was du meinst mit dem Denkmuster. Ich fand es nur so interessant.
Das ist ein Verschwörungstheoriechen.
Ja, genau. Oder halt einfach so ein, wie es ja Theorien gibt, dass QAnon auch begonnen hat, dieses kollektive, mimetische Weiterspinnen von einer Geschichte, so dass ja auch irgendwie nicht jeder, der sagt, oh, vielleicht wurde sie von Aliens entführt und das müssen sie vertuschen, glaubt das ja wirklich, sondern das ist ein ironisches Weiterspielen von diesen Mechaniken, die da irgendwie dahinter stecken. Find's aber dann auch nur aus, ich sag mal, aus einer Publizistik oder aus einer PR-Perspektive halt schon einfach interessant, wie die Leute, die da sitzen bei diesem Königshaus und ja eigentlich absolute Vollprofis sein sollten, wie denen sowas zu durchrutschen kann, was diese offensichtlichen Theorien ja noch, also diese Theorien ja noch viel, viel, viel mehr anheizt, obwohl sie eigentlich offensichtlich bekämpfen wollten.
Es wäre nicht die erste Pressestelle, die an Social Media scheitert.
Es scheint so. Lass uns das, wie gesagt, das ist mein kleines Privatinteresse jetzt im Moment. Bin sehr gespannt.
Schickt uns unsere besten Kate-Verschwörungstheorien auf jeden Fall an hi@medialab.de.
Ja, genau. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht und bin gespannt, ob wir irgendwann diese ganzen Royal-Mitarbeitenden schreiben ja immer alle so Enthüllungsbücher, wenn sie dann irgendwann in Rente sind, ob wir irgendwann die Geschichte hinter diesem Foto noch erfahren werden. Aber lass uns das auch gerne einfach als Überleitung benutzen, um einfach weiter noch ins KI-Thema zu gehen. Es gab irgendwie nichts, technologisch irgendwie nichts Neues. Wir warten immer noch auf Soma, das Video, Text-to-Video-Tool von OpenAI, das vielleicht irgendwann veröffentlicht wird. Ansonsten gab es hauptsächlich viel Debatte, oder?
Ja, viel Debatte, einige etwas weirde Interviews, überraschend nichtssagende Interviews. Also Sam Altman war jetzt bei Lex Fridman und hat es irgendwie geschafft, über eine Stunde lang sehr vage zu bleiben, was krass ist für eine Tech-Firma mit einer zweistelligen Milliardenbewertung. Dreistellig inzwischen? Gott, ich weiß es gar nicht mehr.
Vage in welchem Bereich?
Was tatsächlich jetzt ChatGPT kann, was es können soll, es ist sehr viel Konjunktiv, sehr viel it might, it could, wenig it does. Und ich finde, das ist schon interessant, dass wir so immer noch, ne, nach, was sind das jetzt, 14 Monate, nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde, immer noch in einem sehr Konjunktiv oder einem starken Konjunktiv, vor allem einem Konjunktiv der in die Zukunft gerichtet ist, über KI reden und immer noch überraschend wenig haben mit, ach, was tut es denn jetzt eigentlich? Und das vor allem halt von, naja, dem Geschäftsführer. Also wenn ein Autobauer 13 Monate nach der Veröffentlichung eines Autos immer noch im Konjunktiv darüber redet, was dieses Auto eigentlich können sollte, ist das ein schlechtes Zeichen, meiner Meinung nach.
Und ich meine, gerade der Sam Altman, der, gut, ich meine, er ist natürlich, seine Hauptaufgabe ist ja, das Ding zu verkaufen. Und da hilft natürlich der Hype. Da hatten wir, glaube ich, auch schon, ich glaube, so in einer der ersten Folgen mal drüber gesprochen, so diese, was ist eigentlich Hype? Und klar, das lebt viel von diesem Verkaufen von einer Zukunft, die es noch nicht gibt, aber die es vielleicht geben könnte, wo man dann Early Adopter sein kann und vor der Welle schwimmen und so weiter. Ja, finde ich interessant. Ich habe das Interview nicht gesehen. Ich habe aber einen spannenden Text gelesen, den du, glaube ich, auch gelesen hast, von heißt der Dan Citron?
At Citron,
der einen langen Artikel geschrieben hat, überschrieben Are We Watching the Internet Die? Werde ich unten in den Shownotes auch verlinken, wo er hauptsächlich so zwei Themen aufgreift, die wir auch schon mal so hatten, die so, glaube ich, auch so generell in der AI-Kritik so ein bisschen rumflattern. Zum einen dieses Thema, was eigentlich passiert, wenn künstliche Intelligenzen immer stärker mit Inhalten trainiert werden oder Daten, Trainingsdaten immer stärker verunreinigt sind, in Anführungszeichen, von Inhalten, die selber KI generiert sind. Und der zweite Punkt, dieses so ein bisschen, das führt dann so in die Richtung von diesem Sam Altman-Interview, was machen wir eigentlich mit dem ganzen generativen KI und brauchen wir eigentlich, wofür brauchen wir diese Inhalte, die wir jetzt so viel schneller und einfacher raushauen können? Fand ich ganz interessant. Du hast ihn auch gelesen, oder?
Ich habe ihn auch gelesen, ja. Man muss fairerweise sagen, es ist hier ein bisschen ein polemischer Artikel.
Sicher, ja.
Aber gerade das macht es ihn wahrscheinlich auch interessant, weil es ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenexperiment ist, was er ja aufwirft, ist genau diese Frage, ne, was passiert eigentlich gerade mit dem, was wir als Internet verstehen? Was vor allem Google und große Plattformen eigentlich ist, de facto.
Und genau, also ich finde diese Frage vor allen Dingen, das ist diese Nutzersichtperspektive irgendwie, ja, wir können drüber reden, ja, und das geht ja durchaus auch schon, also das ist ja sicher nichts, wo auch Sam Altman im Konjunktiv drüber reden müsste. Gewisse Arten von Inhalten lassen sich mit generativer KI sehr, sehr schnell erstellen. Die Frage ist nur, was sind das Inhalte, die tatsächlich irgendjemand braucht, irgendjemand möchte? Oder in das, was Citron dann auch beschreibt, ist ja dieses, was du damit gut produzieren kannst, sind Texte, die irgendwelchen Algorithmen genügen. Zum Beispiel SEO-Algorithmen. Also SEO sind ja keine Algorithmen, aber die gut SEO-Prinzipien entsprechen können, um damit gut zu sein für Algorithmen, damit es bei Google gut rankt. Was aber, wer regelmäßig im Internet nach Rezepten zum Beispiel sucht, das sind ja keine Inhalte, die Menschen lesen wollen. Da entstehen diese Artikel, wo man anklickt, wenn man ein Rezept sucht und dann stundenlang erstmal seitenweise Dinge lesen muss über das Rezept, wo immer wieder der Name, der keine Ahnung, irgendwelche Markennamen oder die Zutatennamen genannt werden, damit es gut rankt. Aber das ist ja kein für Menschen nett, schön lesbarer Text, von dem man irgendwie profitiert. Und diese Artikel sind gleichzeitig, oder diese Texte sind gleichzeitig natürlich die ChatGPT wunderbar produzieren kann, weil bei SEO gibt es irgendwie klare Regeln, man kann dem Tool klare Regeln vorgeben. Und bekommt dann sehr einfach sehr, sehr viele Artikel raus, die für Algorithmen funktionieren, aber nicht für Menschen. Und dann die Frage zu stellen, wofür brauchen wir das eigentlich? Oder wer braucht das eigentlich?
Ja, beziehungsweise, ne, es ist halt so die Endform von, ich optimiere auf einen Algorithmus in der Hoffnung, damit Geld verdienen zu können. Ich meine, das ist ja, LinkedIn hat ja auch ein KI-Schreibtool inzwischen, testet es gerade. Ich meine, LinkedIn ist eh jetzt schon, ne? Mit das unauthentischste soziale Netzwerk und in vielerlei Hinsicht unhilfreichste. Was passiert, wenn ich jetzt auch noch diese Texte einfach per Button generieren kann aus ein paar Stichworten? Ja. Ich glaube, es ist einfach, das ist die logische Endform. Das ist die logische Endform aus algorithmischen Systemen und den Versuchen, diese algorithmischen Systeme auszuhebeln und an die Spitze zu kommen.
Und ich glaube, es hat mich dann auch vor zwei Fragen zum so ein bisschen gestellt. Also klar, über dieses Thema hatten wir schon öfter geredet, auch was ist es eigentlich dann irgendwann ein Verkaufsargument zu sagen, hey, hier ist, das ist der organische Menscheninhalt, der ist irgendwie bio und mehr wert als der KI-generierte. Ich habe mir dann aber noch eine andere Frage gestellt, müssen wir nicht so tief reingehen, wenn du nicht möchtest, aber das war, weil das mehr so eine philosophische Frage bei dem ganzen Ding war. Citron schreibt dann auch an einer Stelle von, ja, manche Aspekte von Kreation könnten dann von Leuten gemacht werden, die das heute nicht können. Also ein Videotool ermöglicht natürlich Leuten, Videos zu machen, die sie sonst nicht machen könnten, weil sie das Know-how nicht haben, weil sie keinen Zugang zum Equipment und sowas haben. Und auf der einen Seite bin ich ein großer Fan von diesem ganzen, okay, das Internet demokratisiert irgendwie viele Dinge, es hat Publishing demokratisiert, es hat Zugang zu Öffentlichkeit, zu Aufmerksamkeit in einer gewissen Maße demokratisiert, zumindest eine Zeit lang, bis es dann wieder monopolisiert wurde. Und das ist, glaube ich, schon grundsätzlich was Gutes. Gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, ist überhaupt, hey, du kannst diese kreativen Inhalte jetzt viel, viel einfacher erstellen. Ist das überhaupt was Gutes oder ist nicht auch gerade etwas, was diesen Dingen Wert verleiht, dass es schwierig ist?
Ja, definitiv.
Fänden wir Van Gogh, ein Gemälde von Van Gogh, genauso faszinierend, wenn Van Gogh den Prompt entwickelt hätte und es wäre dasselbe Bild rausgekommen und dann hätte er sich wieder hingesetzt und hätte sein wunderbares Leben gelebt, aber gehört dieser Struggle, den nicht nur Van Gogh, sondern auch viele andere Künstlerinnen und Künstler, der jetzt auch nicht immer eine Heroinsucht sein muss, aber doch irgendwie diese Schwierigkeit in so einem kreativen Schaffensprozess, gehört das nicht irgendwie dazu? Ist das nicht das, was es irgendwie ausmacht? Und ist es wirklich immer was Gutes oder ist es wirklich immer nötig, dass ein kreativer Prozess immer einfacher wird? Verstehst du, was ich meine? Es ist ein bisschen konvolutet.
Ich verstehe dich total. Weißt du, ich glaube, der Punkt ist halt der, es ist halt Pathos. Ne? Es ist halt purer Pathos zu sagen, diese Tools ermöglichen es dir, kreativ zu sein. Du hast davor und auch jetzt schon ohne KI jede Möglichkeit, kreativ zu sein. Du brauchst dafür kein KI, ich kann dir Stift und Papier geben und du kannst kreativ sein. Denk, das, was halt der Versuch ist, ist eigentlich, oder das Argument, was sich dahinter versteckt, ist kein sei kreativ, ist halt ein sei kreativ, ohne dafür wirklich einen Aufwand betreiben zu müssen. Oder habe das Gefühl, kreativ zu sein, ohne dafür einen Aufwand betreiben zu müssen. Denn der Punkt ist hier ja auch, die Tools nehmen ja unendliche Entscheidungen ab. Also viel, was man so klassisch Art Direction nennen würde, ist dann komplett aus oder zum Großteil außer meiner Kontrolle. Ich kann zwar viel mit Ansätzen mit eigenen Prompts ja schon versuchen, das etwas zu schmälern oder in richtige Bahnen zu lenken, aber ich werde nie die hundertprozentige Kontrolle haben. Das, was ja eigentlich Kreative ja haben wollen, weil wenn du einen wirklich kreativen Prozess hast, hat das ja auch viel damit zu tun, wie ich mich ausdrücke, was ich kontrolliere von meinem Medium, beziehungsweise auch, wo ich bereit bin, Kontrollen vielleicht bewusst aufzugeben. Also es ist eher die Abkürzung, eine Fähigkeit entwickeln zu wollen, darin nicht investieren zu müssen, auch vielleicht kreative Gedanken gar nicht zu Ende denken zu müssen, sondern ich kann mit 10% anfangen und zum Ziel kommen und ich muss nicht weiter darüber nachdenken. Ich muss gar nicht mehr in irgendeinen Prozess gehen, denn der ganze Prozess wird rausgenommen.
Also ich glaube, auf der einen Seite meinen wir das Gleiche und auf der anderen Seite bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, das Gleiche, ich glaube, du hast das ausgedrückt, was ich auch irgendwie sagen wollte. Mhm. Genau, weil ich sehe das auch so, dass das KI in diesem Fall dann natürlich nicht beim kreativen Prozess hilft, sondern es hilft dabei, ein Produkt zu erstellen, das bisher das Produkt eines kreativen Prozesses war und das vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt ist, weil es ein KI-Produkt sein kann. Das meintest du, glaube ich, wenn ich da richtig verstanden habe, das sehe ich schon auch so. Ich sehe es jetzt nicht ganz so, also ich würde es jetzt auch nicht nur an dem Prozess festmachen, weil ja, klar, kannst du mit Stift und Papier kreativ sein, aber wenn du jetzt ein Mensch bist aus irgendeinem ökonomisch benachteiligten Haushalt und möchtest Filme machen, dann kommst du mit Papier und Stift nicht weiter, dann möchtest du halt Video machen. Und also diesen Prozess kann man, glaube ich, auch nicht so komplett von dem erwünschten Produkt trennen. Und der Weg zu diesem Produkt ist jetzt natürlich erstmal leichter. Und dann leichter bedeutet in diesem Fall auch zugänglicher, was ja nichts grundsätzlich Schlechtes ist.
Ja, aber auch da würde ich widersprechen. Fast jeder hat Zugang inzwischen zu einer relativ okayen Videokamera. Deutlich, deutlich stärker und deutlich besser als alles, was du vor 20 Jahren hattest. Zumindest im Consumer-Bereich. So gesehen, auch da würde ich sagen, es hält niemanden davon ab, kreativ zu sein. Deswegen, ich finde, es ist halt eine reine Rhetorik oder rhetorische Konstruktion zu sagen, naja, vorher konntest du nicht kreativ sein, aber jetzt mit KI kannst du dich selbst ausdrücken.
Du konntest vorher kreativ sein, aber du hattest vielleicht vorher nicht denselben Zugang zu dem Endprodukt, das du dir gewünscht hast.
Ja, hast du aber jetzt auch noch nicht. Und ich glaube, das ist trotzdem auch wichtig zu sehen. So, ja, ich habe das Gefühl, ich generiere hier was und es sieht aus, als wäre es ein fertiges Produkt. De facto ist es das aber gar nicht. Gerade wenn ich viel Kontrolle haben will, zum Beispiel auch da, ne, es löst nicht mein Problem, die ich ja dann oft habe. Das eine ist, ich will was produzieren, wo ich sagen würde, jeder kann heute kreativ sein. Dafür brauche ich keine keine generative KI-Werkzeug. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass selbst materiell jetzt unter, ja, jeder hat ein Smartphone, ich kann einen Film drehen, ich kann einen Podcast aufnehmen. Das Problem ist Distribution und das löst es halt auch nicht. Also das eine ist, ich will mich ausdrücken, das andere ist auch, ich will ja sehen, was Leute eigentlich machen. Und das ist ja das Fatale an der ganzen Sache und auch das, also Teil der Rhetorik dahinter ist ja, ne, diese Idee, ich kann damit ein Künstler sein. Ich habe da vielleicht den Zugang zu einem Status, zu einem sozialen, den ich davor nicht hatte, weil er mir verschlossen war. Und ich denke, das ist das, wo ja diese Rhetorik ja drauf so ein bisschen versucht zu argumentieren. Wo sagen wir, das löst das Tool dir aber gar nicht. So, ja, du kannst das Gefühl haben, du bist jetzt kreativ und du kannst das Gefühl haben, dass, wow, du hast gerade ein richtig tolles Video mit zwei Sätzen und drei Stichpunkten generieren lassen. Aber du bist die gleiche Person. Du bist damit kein Künstler, weil du trotzdem keinen Zugang zur Distribution hast. Du hast trotzdem keinen Zugang zu einer, damit irgendwie Geld zu verdienen. Im Gegenteil.
Aber da widersprichst du dir jetzt doch so ein bisschen selber, weil die Distribution macht ja nicht den Künstler. Also du kannst ja auch kreativ sein und kreative Werke und die nie jemals jemand sieht, bist du trotzdem Künstler, würde ich jetzt, ist jetzt mein Künstlerbegriff.
Genau, voll. Aber das sehe ich total so. Der Punkt ist halt, dass, es ist halt dieser soziale Status. Diese Idee, ich bin kreativ oder ich bin ein Kreativer, ist was ja sozial mit Prestige verbunden ist, sich so auch definieren zu können. Das funktioniert aber halt auch nur, wenn andere Leute mich auch so sehen als Kreativer. Und ja, kann ich jetzt anfangen, Dinge zu produzieren, die so aussehen, als wäre ich kreativ. De facto ist es halt aber...
Aber das ist ja, das Produkt ist ja ironischerweise das, was Leute denken lässt, dass du kreativ bist. Das ist ja gerade nicht der Prozess. Den sieht man ja bei den meisten kreativen Produkten nicht.
Das ist ja das Witzige. Ja, in dem ersten Moment schon. Langfristig untergräbt es das ja.
Langfristig untergräbt es, dass, wenn man argumentiert, dass es für diesen sozialen Status natürlich eine gewisse Exklusivität braucht, untergräbt es das ja. Wenn alle kreativ sind, ist es keiner mehr.
Ja, genau, was ja von vornherein ja, dass der Punkt ist, jeder ist kreativ. Ich brauche dafür keine Tools. So grundsätzlich ja, da gehört nur mehr dazu. Das ist so das, was ich sagen will, auf vielleicht eine sehr komplexe Art und Weise. Und aber das ist ja das, was die Rhetorik dahinter so ein bisschen ja impliziert. Ne? Jetzt kann es sein und sehr einfach. Die Realität ist aber komplexer.
Also vielleicht ja, so, vielleicht in dem Sinne, dass das, was dir gefehlt hat, bisher wird jetzt gelöst durch diese KI. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich dann wieder einig, dass das ja mit Sicherheit nicht der Fall ist. Weil egal, ob man jetzt dann den kreativen Prozess über den Prozess an sich definiert oder über den sozialen Effekt, den man damit erreicht, beides kann, wie du gesagt hast, beides kann ja die KI nicht liefern. Finde ich ganz interessant, weil das vibet für mich so ein bisschen auch mit dieser Vertrauensdebatte, wenn wir jetzt ein bisschen gezielter auf Journalismus gucken oder journalistische Artikel, die von der KI geschrieben werden. Das ist ja ebenfalls wieder was Soziales, was an diesen Produkten irgendwie dranhängt, was nicht so einfach sich auf eine Maschine transferieren lässt. Schon gar nicht auf eine Maschine, von der man nicht weiß, wie sie arbeitet.
Ich glaube, man muss halt auch da unterscheiden. Das eine ist halt, was macht das Tool tatsächlich? Das andere ist es, mit was wird es verkauft? Und dieses, es ist ein Kreativitätserweiterungstool, ist halt de facto ein Verkaufsargument, weil Kreativität in der Öffentlichkeit A, als prestigeträchtig verstanden wird, B, wirtschaftlich eng verbunden wird mit Innovation und damit wirtschaftlichem Wachstum. Also so, da ist eine Rhetorik dahinter, die man nicht vergessen darf an der Stelle. Und das ist ja auch nicht bewiesen, dass es mich kreativ macht. Aber so, lass uns das Thema abschließen.
Okay, ich wollte sagen, genau, um das Thema abzuschließen, vielleicht ein guter Punkt, was ich noch ganz interessant fand, wo mich nur interessieren würde, ob du die Beobachtung teilst. Ich weiß nicht, ob das die ganze Zeit schon so war, bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir ja auch schon immer zum Beispiel drüber gesprochen haben, ja, generative KI, vielleicht nicht ganz so sicher, was daraus wird, aber natürlich Machine Learning Technologien, das, was so unter KI läuft, in verschiedenen Tools, kann es spannende Anwendungsfelder geben. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass noch stärker, wenn ich zum Beispiel auf LinkedIn schaue, wo ja sehr viele Leute sehr viel über KI reden, dass sehr verschiedene Leute beide KI sagen, aber sehr, sehr unterschiedliche Sachen damit meinen. Und dieser generative Teil doch halt das Reden über KI sehr, sehr stark beeinflusst, obwohl meines Erachtens die spannenderen Entwicklungen von KI irgendwo anders liegen. Hm. War das die ganze Zeit schon so seit ChatGPT oder ist mir das jetzt nur stärker aufgefallen?
Das war schon vorher weitaus so. Also ich meine, muss man ja auch dazu sagen, dass das KI ist ja ein Begriff, der aus den 60ern kommt. Und der wurde immer neu definiert, wenn es eine neue Technologie gab, die irgendwie spannend war und in irgendeiner Form in die Definition von KI passte. Also das ist ja ein breites Forschungsfeld und KI ist, es ist ein sich ständig bewegendes Ziel. Also Das, ja, voll. Also deine Beobachtung ist korrekt. Ich würde sogar sagen, sie ist so korrekt, dass sie seit den 60ern korrekt ist.
Nee, wollte ich ja sagen. Das ist nur, ich war mir nicht sicher, weil ich das jetzt gerade nochmal so wahrgenommen hatte, und jetzt auch gerade, wo wir wieder drüber geredet haben, weil wir jetzt doch eben wieder viel über generative KI gesprochen haben, so als wäre es gleichbedeutend mit KI, obwohl das ja nicht der Fall ist. Und es andere spannende Entwicklungen auch aktuell gibt, die nicht generative KI sind und trotzdem spannende KI-Anwendungen sein können.
Total. Also ich glaube, das Einzige, was man dazu auch wissen muss, ist, dass Clippy wurde mal als KI verkauft.
Ja, ich meine, irgendwie.
Ja,
also. Können wir Clippy zurückhaben mit einer OpenAI-Integration? Ich mochte Clippy.
Heißt Copilot. Ja, oder Alexa. Keiner würde heute sagen, Alexa ist smart. So, aber auch Alexa wurde als KI-Assistent verkauft. Ich glaube, das ist halt, was die Leute schnell vergessen. Es ist halt ein.
Alexa fehlt halt das ist halt keine anthropomorphe Büroklammer. Das ist für mich schon mal ein Minuspunkt.
Ja, voll fair.
Genau, wir wollten das Thema abschließen. Wir werden nicht ganz drum herum kommen, weil ich glaube, lass uns auch kurz über die South by Southwest reden. Die große, ja, was eigentlich? Innovation, Medien, Musik, Kunst, Konferenz, Festival in Austin, Texas. Das jetzt gerade in der letzten Woche zu Ende gegangen ist, wo einige aus unserem Team auch dabei waren. Keiner von uns beiden war dabei. Deswegen können wir nur so ein bisschen aus der Ferne unsere Beobachtungen teilen. Unsere Chefin Lina Timm hat wie jedes Jahr den Breakfast Taco geschrieben, also einen täglichen Newsletter von der South By, den man auch, finde ich, nach der Konferenz noch gut lesen kann. Verlinke ich auch wieder drunter, wo man so ein bisschen aus Mediensicht natürlich sehr stark beschrieben, einzelne Zusammenfassungen von einzelnen Panels, aber auch einfach Eindrücke und Meta-Beobachtungen und sowas nachlesen kann. Und sie schreibt natürlich auch, dass KI das absolut überbordende Thema war. Web3 kam oder Blockchain kam so gut wie gar nicht mehr vor, was nicht nur sie dann als Validierung für uns begriffen hat. Und ansonsten so ein paar Beobachtungen. Ich war im letzten Jahr da. Es war wohl relativ leer, meinte sie, also bis zum Drittel weniger als letztes Jahr. Was so ein bisschen, ich glaube, wenn sie und unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht da gewesen wären, weiß ich nicht, ob ich was davon mitbekommen hätte. Gut, ich bin ja nicht mehr auf Blue Sky oder sowas unterwegs. Wurde da über die South By gesprochen?
Also nicht so, dass ich es jetzt aktiv mitbekommen hätte, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, es waren wie die üblichen Verdächtigen halt unterwegs. Aber nee, also ich habe auch das Gefühl, dass es dieses Jahr definitiv weniger Buzz gab. Also hier die Kombination ist aus, Twitter ist inzwischen etwas entvölkert und auch die Beobachtung, dass es allgemein ruhiger wird um die Konferenz oder leerer wird um die Konferenz. Ich denke, beides führt dazu in Kombination, dass man weniger mitbekommt.
Also ich habe wirklich relativ von der Kollegin Sabrina die interessante Anekdote gehört, dass also Amy Webb hat eine Masterclass angeboten zu Futures Thinking, wo man die Teilnahme dann mit dem Abscannen eines QR-Codes nachweisen konnte, wenn man das Zertifikat am Ende haben wollte, was ich eigentlich, das ist mal ein Trendsignal. Der QR-Code, was die Pandemie für den QR-Code getan hat, kann man gar nicht überschätzen. Ja, aber auch da natürlich schon das KI-Thema. Ich frage mich dann so ein bisschen, wie gesagt, jetzt komplett aus der Fernbeobachtung, wenn ich mir anschaue, wie krass gehypt Web3 Blockchain da vor drei Jahren war und wie wenig das heute stattfindet und wie groß dann heute KI in ich sag mal, sicher auch in den vernünftigen Ausprägungen, aber sicher auch stark in den Hype-Ausprägungen da vertreten ist. Vielleicht verliert die Konferenz langsam auch so ein bisschen die Fühler für die Relevanz?
Das ist gar nicht so. Ich glaube, das ist auch da eher ein Symptom. Also ich würde eher sagen, so die Konferenz ist halt, ne, ein Spiegelbild der weiteren Tech-Szene, als dass sie jetzt wirklich indikativ, also das heißt, dadurch halt indikativ wird. Aber ich glaube nicht, dass das so alleine daran jetzt scheitert oder fällt. Was ich noch interessant fand, ich denke, das ist auch, ne, so zum Thema Amy Webb und Zukunftsforschung und Weak Signals sammeln, das ging auf Twitter rum. Und zwar bei dem neuen Film von, jetzt muss ich selber nochmal gucken, Ryan Gosling. Ich habe es gerade noch ausgeschrieben.
Was, Deadpool? Deadpool 3?
Nee, nicht Deadpool 3, sondern Fall Guy. Ryan Gosling.
Ach, Fall Guy. Der Trailer war fürchterlich. Ja, anderes Thema.
Also Ryan Gosling spielt einen Stuntman.
Oh, und da habe ich auch gerade Ryan Gosling und Ryan Reynolds verwechselt, fällt mir auf. Da kriege ich Ärger von einer Handvoll KollegInnen.
Auf jeden Fall gab es eine Pre-Roll-Ad während der Premiere, und zwar, wo einige der großen Köpfe auf der South by Southwest Bühnen was zur KI erzählt haben, und mehr oder weniger das gesamte Kino hat diesen Pre-Roll-Trailer ausgebuht. Was man zumindest mal sagen kann, okay, also da ist anscheinend...
Immer wenn über KI gesprochen wurde.
Genau, weil aktiv über KI gesprochen wurde, natürlich auch in diesem Tonfall mit Widerstand ist zwecklos, mitgehen oder zurückbleiben. Und das wurde definitiv ausgebuht. Und was man sagen muss, so, ne? Okay, interessanter Indikator. Gerade bei der South by South.
Das führt jetzt so ein bisschen weg von dem South by-Thema, aber ich glaube, irgendein ein Musikstar aus den USA, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war, eine Rapperin, glaube ich, die auch ein Albumcover veröffentlicht hat oder eine Single in irgendeiner Form. Ich erzähle schon wieder Geschichten, die ich nicht hundertprozentig sicher weiß. Die Promomaterial veröffentlicht hat in irgendeiner Form, das offensichtlich KI generiert war. Also das halt so dieses, das mal schon so ein bisschen so, das hatte so diesen Mid-Journey-Vibe einfach. Man hat das irgendwie erkannt. Und das Feedback darauf war extrem negativ, und es scheint langsam schon so anzufangen, dass, und das geht mir sicher so, wenn ich jemanden auf LinkedIn sehe, der das macht, wenn man ein KI-generiertes Bild sieht, es wirkt einfach billig. Und ich denke, okay, da wurde sich keine Mühe gegeben.
Ja, und da wird nicht investiert, und wie gesagt, da wird auch keine Gedanken reingesteckt. Ich glaube, was inzwischen ist die beste Metapher für so KI-generierte Inhalte, so Single-Use-Plastics so ein bisschen. Die sind nicht dafür da, lange zu halten, aber irgendwie liegen sie rum. Wirklich toll sieht's nicht aus. Es sieht auch nicht in irgendeiner Form hochwertig aus. Aber man macht es halt, weil man halt kann. So, ja klar, kann ich zu jedem Einkauf eine neue Plastiktüte mitnehmen. Schadet ja keinem. Dass das jetzt aber vielleicht ganz so zielführend ist, sei mal dahingestellt.
Ich finde das immer interessant, dass das dann dieser South By Trailer so ein bisschen ausgebuht wurde. Ist, glaube ich, auch im Rahmen von so einem größeren, dass einfach die gesellschaftliche Stimmung gegenüber Tech und Tech-Milliardären doch sich auch ein bisschen gedreht hat seit, ich sag mal, den 2000ern. Ich glaube, ich fände es ganz interessant. Vielleicht müssen wir, anstatt dieses Jahr über die aktuelle South By zu reden, vielleicht sollten wir einfach nächstes Jahr über die von diesem Jahr nochmal sprechen. Mhm. Und das lieber so ein bisschen mit immer ein bisschen stärker in Hindsight betrachten, weil ich jetzt natürlich schon sehr neugierig bin, was denn nächstes Jahr da besprochen wird, ob es immer noch KI sein wird, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber ich glaube, das ist generell so, weil man natürlich immer wissen will, was in der Zukunft passiert. Aber ja, vielleicht tatsächlich so eher so als Trendsignal wahrzunehmen, als Konferenz.
Ja, definitiv. Definitiv.
Wer ein bisschen tiefer in die Inhalte einsteigen will, gerade auch was Medien angeht, verlinke ich den Newsletter nochmal drunter. Ein Thema hätte ich noch auf dem Zettel, über das wir reden könnten, und zwar das mögliche TikTok-Verbot in den USA, wo der Kongress hat es, glaube ich, beschlossen, Senat ist sich noch nicht sicher, ob er darüber abstimmen will. Biden hat gesagt, wenn ein entsprechendes Gesetz bei ihm auf dem Tisch landet, wird das unterschreiben, wo es darum geht, TikTok quasi vor die Wahl zu stellen, beziehungsweise ByteDance, also die Firma hinter TikTok, vor die Wahl zu stellen, entweder TikTok zu verkaufen an ein amerikanisches Unternehmen, also zumindest die amerikanische Version von TikTok an ein amerikanisches Unternehmen zu verkaufen, oder sich damit konfrontiert zu sehen, eventuell in den USA verboten zu werden. Und möchtest du direkt was dazu sagen? Ich habe dazu eine Meinung, die ich ansonsten gerne mal an dir vorbeispielen würde.
Als Nicht-TikTok-Nutzer und jemand, der sich gefühlt nicht wirklich involviert fühlt, finde ich es interessant auf vielen Ebenen. Erwartbar sicher, dass das Thema hochkommt. Ich hätte es eher von Trump erwartet, dass er das durchboxt. Er ist jetzt
er ist jetzt wieder dafür, weil er wollte TikTok verbieten, als er noch an der Macht war, und jetzt will es Biden verbieten, deswegen ist er jetzt dagegen.
Ah, okay, das habe ich so nie mitbekommen. Aber ja, klingt logisch.
Ich meine, die jungen Wählerinnen und Wähler finden es natürlich auch relativ scheiße.
Ja, voll. Also es ist so, ich finde es faszinierend zu beobachten. Ich habe keine wirklich dezidierte Meinung, deswegen gib mal gerne deine her.
Das Ding ist, ich habe auch keine so richtig dezidierte Meinung. Ich benutze erstens auch kein TikTok. Meine Meinung ist so ein bisschen, ich tue mich da auch schwer, eine Haltung zu entwickeln, weil es mir auf eine involvierte Art egal ist. Und zwar auf der einen Seite, ich glaube, nicht, weil ich das nicht nutze, und deshalb ist mir egal, ob es verboten wird, obwohl es der Gen Z echt gut tun würde, vielleicht mal so einen Wein-Moment zu erleben. Wir mussten auch auf Wein verzichten. Nein, aber im Ernst. Auf der einen Seite glaube ich, dass die meisten Argumente, die angeführt werden, warum die USA das tun wollen oder vorgehen wollen, sind, glaube ich, Unsinn.
Ja, also, ganz bei dir.
Da werden Datenschutzbedenken angeführt, als ob die USA die Heimat des Datenschutzes wären, was sie selbstverständlich nicht sind. Und TikTok sammelt nicht mehr Daten als Instagram oder Facebook.
Und wo man ja auch sagen muss, ne, das löst das Problem nicht, das Datenschutzproblem. Ich könnte ja auch Gesetze verabschieden, die den Datenschutz stärken, aber.
Ja, ja, genau, genau. Und ob jetzt für mich als Individualnutzer macht es jetzt auch echt nicht so viel Unterschied, ob die USA oder China meine Daten haben. Ich hab einen Huawei-Laptop, also bei mir ist der Zug eher abgefahren. Das ist eine Datenschutzdebatte, klar. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich eine Wirtschaftskrieg, Hegemonialmacht, Vorreiter, Weltmachtdebatte, wo was ja wahrscheinlich eher dahinter steckt. Hm. Was ich irgendwie für, also ich glaube, diese Argumente, warum man TikTok verbieten will, sind Unsinn und würden auch noch x andere Dinge betreffen, die zum Beispiel aus China kommen oder aus anderen Ländern mit denselben Argumenten. Gleichzeitig habe ich persönlich irgendwie überhaupt keine Lust, ein soziales Netzwerk zu verteidigen oder eine Milliardenfirma wie ByteDance in irgendeiner Form zu verteidigen oder so zu tun, als sei es jetzt irgendwie politisch so krass relevant, dass TikTok existiert. Und als sei das ein wertvolles öffentliches Forum und nicht ein Ort, der dazu geführt hat, dass irgendwie eine Handvoll amerikanischer Jugendlicher Osama Bin Laden plötzlich toll fand. Also es ist mir einfach, also wenn sie es verbieten, cool, stört mich nicht. Aber die Gründe, warum sie es machen, sind irgendwie auch blöd. Deswegen, wenn sie es nicht verbieten, ist es auch okay. Und das ist irgendwie so die Position, auf der ich da stehe. Und deswegen, ja, das fühlt sich so komisch an, irgendwie auf keiner von diesen Seiten so richtig zu stehen.
Ja, klassischer Fall von Leute, die deutlich mehr verdienen als wir, dürfen dieses Problem sich in Ruhe ausdiskutieren. Ich finde es halt nur interessant. Ich glaube, das ist halt eher was man da auch nochmal betonen muss, inwiefern hier ein soziales Medium zum geopolitischen Thema auf einmal wird. Ich denke, das ist halt nochmal eine Sache, die man da im Kopf behalten muss eigentlich, dass das nochmal eine andere Dimension eigentlich hat.
Ja, aber auch da, ich glaube ja, das hat Facebook ja eben halt auch. Facebook, das ja schon für gewaltsame Konflikte in Ländern des globalen Südens verantwortlich war und so. Also ja, ja. Auch das jetzt eigentlich kein Grund, nur TikTok dann einzuschränken. Ich glaube, soziale Netzwerke stärker moderieren, stärker unter, ich weiß nicht mal staatliche Kontrolle, aber doch irgendwie unter juristische Kontrolle in irgendeiner Form zu stellen, fände ich auch gut, wenn es bei Instagram und bei Facebook passieren würde. Warum das dann ausgerechnet nur bei TikTok passieren soll, erschließt sich mir dann nicht. Und ja, Mai, also ich glaube, wenn China tatsächlich sich entscheiden sollte, Taiwan anzugreifen, wird, glaube ich, jetzt sowohl die militärische als auch die gesellschaftliche Reaktion darauf wahrscheinlich nicht primär von TikTok abhängen. Auch der gesellschaftliche Diskurs darüber mutmaßlich nicht. Weil ich glaube, das ist ja genauso. Die ganzen westlichen Netzwerke sind ja in China schon verboten und blockiert. Und natürlich sind Inhalte auf TikTok in China zensiert. Aber gleichzeitig wäre das ja dann im Westen nicht das einzige. Also wenn jetzt China im Falle eines Angriffs auf Taiwan alle Inhalte darüber zensieren würde, dann würden wir uns halt auf X oder auf Instagram weiter darüber unterhalten. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie eine merkwürdige Debatte. Frage mich, warum da die amerikanische Politik sich so mit den jungen Wählerinnen und Wählern verscherzen will, für meines Erachtens relativ blöde Gründe. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich möchte einfach nicht Verteidiger von TikTok sein in irgendeiner Form. Deswegen sollen die vielleicht einfach mal machen, oder? Also ja, nicht verbieten, sondern die sollen das einfach unter sich ausmachen.
Wir werden das einfach beobachten, würde ich sagen.
Ich denke auch. Also ich hab mir nach wie vor kein TikTok runtergeladen. Ich weiß nicht, das hat mir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich konsumiere meine TikTok wie ein Erwachsener, nämlich 2 Wochen später auf Instagram. Und das hat mir bisher völlig ausgereicht, das vorselektiert zu bekommen. Und genau, und ansonsten gibt es ja auch noch YouTube Shorts, zum Beispiel. Wenn man unbedingt ein Kurzvideo hochkant sehen will.
Gott sei Dank. Was würden wir noch ohne sie tun?
Ja, oder? Also ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit meiner ganzen Zeit anfangen würde.
Oh mein, ja.
Wir könnten den Podcast noch länger machen vielleicht, wenn wir nicht dauernd auf Instagram müssten. Skeptischer Blick, den ihr nicht sehen könnt von Johannes Klingenbühl. Ich glaube, er ist zu lange weg vom Smartphone, deswegen sollten wir hier, glaube ich, langsam zum Ende kommen, dass der Junge Screentime auftanken kann. Ich glaube, das war die März-Folge.
Ja.
Die nächste Folge dann im April. Seien wir ehrlich, mutmaßlich wieder mit KI. Schauen wir mal, was sonst noch so passiert, oder? Vielleicht finden wir sogar Kate wieder.
Das wäre doch was, ne?
Das wäre doch was. Reden wir beim nächsten Mal auch wieder drüber in Deutschlands führendem Royal-Podcast. Und bis dahin, macht's gut und wir hören uns im Internet.